Die Phoenix-Runde ist kein Wettbüro, aber Wetten werden trotzdem angenommen für den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Sollte der Amtsinhaber die Nase vorn haben, wäre das bemerkenswert. Einmal, weil die Folgen für die USA und die Welt einschneidend wären. Und dann, weil Donald Trump bewiesen hätte, dass ein Wahlsieg auch in höchster Bedrängnis möglich ist. Corona in Wahlkampfzeiten, schlechte Karten für Trump, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Meine Gäste zunächst hier im Studio ist Suda David-Wilp, stellvertretende Direktorin im Berliner Büro des German Marshall Fund of the United States, also einer Stiftung, die sich besonders um die transatlantischen Beziehungen kümmert. Erik Kirschbaum ist bei uns, Journalist aus den USA. Sie schreiben unter anderem für die Los Angeles Times. Und zugeschaltet aus New York, Christiane Meyer, die Leiterin des ARD-Studios im Big Apple. Und Wolfram Weimer ist via Skype aus München zugeschaltet, Verleger und Publizist. Willkommen bei uns. Christiane Meyer, vielleicht ein erster Blick auf die aktuelle Lage in den USA. Was lässt sich denn da über die Pandemielage momentan heute tagesaktuell sagen?
Das sieht ziemlich kritisch aus. Die Zahlen steigen und zwar exponentiell, allerdings nicht überall, sondern vor allen Dingen in den Ländern, die verfrüht geöffnet haben. Das sind Texas, Arizona, Florida und viele mehr. Und ja, paradox, New York war ja eigentlich der Ort, wo es am schlimmsten war. Und jetzt gibt es seit soeben eine 14-tägige Quarantäne für alle, die aus diesen Staaten hierher einreisen. Daran kann man schon mal ermessen, wie ungleich das verteilt ist, aber eben auch, wie dramatisch die Situation im Augenblick ist.
Und was die USA im Moment zumindest von Deutschland unterscheidet, was diese Situation, die Pandemie betreffend, angeht. Erik Kirschbaum, selbst getreue Gefolgsleute zweifeln ja inzwischen an Trumps Krisenmanagement, nicht nur bei der Corona-Krise, aber gerade da auch.
Ja, das ist nicht optimal gelaufen für Trump. Der ist erratisch, heißt es immer wieder, dass der erratische Führung und keine gute Figur geschnitten hat. Und am Anfang hat er das verneint. Er hat gesagt, das wird im Sommer vorbei sein. Dann hat er komische Medikamente vorgeschlagen. Es ist wirklich suboptimal für ihn gelaufen. Und dann macht er einen Wahlkampf in Oklahoma, das auch in die Hosen gingen. Und die Zahlen, seine Umfragewerten sind im Sturzflug momentan. Und schaut nicht so gut aus für ihn, aber es ist immerhin nur noch Juni und es gibt noch 4 Monate bis der Wahltag. Es kann eine Menge noch passieren.
Frau David-Wilp, es ist viel passiert in den letzten Monaten, nicht nur was Corona angeht. Es gibt noch andere Themen in den USA, die Menschen bewegen. Wie stark sind denn im Moment die Stimmungsschwankungen in den Vereinigten Staaten? Lässt sich das vielleicht, fällt das besonders auf gegenüber früheren Zeiten?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich glaube, das ist eine der, wir sind in einer Situation in den USA, wo es gibt 3 große Herausforderungen. Eine Gesundheitspandemie, eine wirtschaftliche Krise und auch natürlich die Frage von struktureller Rassismus. Es ist keine Frage, die meisten Amerikaner erkennen, es gibt ein Problem mit Rassismus in den USA für die schwarzen Leute insbesondere. Und auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eine überproportionale Zahl von schwarzen Leuten haben sich gelitten unter der Pandemie.
Die schlechtere Wohnverhältnisse haben und ja zum Teil auch gar keine Gesundheitsversorgung haben in den USA, Wolfram Weimer. Weimer, die Trump eckt ja zu Hause überall an. Das gilt auch für den geplanten Truppenabzug aus dem ungeliebten Deutschland. Steckt da ein Plan dahinter oder hat Donald Trump tatsächlich die Übersicht verloren?
Ich glaube, Ende der Legislatur gelernt, es ist der sprunghafteste und emotionalste Präsident, den wir je erlebt haben. Die Aktion mit dem Abzug der Truppen aus Deutschland ist eine kindische Rache an Angela Merkel, weil sie nicht zu seinem Gipfel kommen wollte. Und das ist wie die Retourkutsche. Das ist kein durchdachter strategischer Plan. Es ist weder verteidigungspolitisch sinnvoll, noch hilft es ihm im Inland. Ich glaube auch, dass die Apparat und das Pentagon die Sache so lange hinauszögern wollen, bis der Wahltag vorbei ist und man diesen Spuk dann vergessen kann. Meine Prognose ist, obwohl das Jahr 2020 für Prognosen vollkommen untauglich ist, weil es voller überraschender, gewaltiger Ereignisse ist, dass Donald Trump diese Wahl schon verloren hat. die Art und Weise, wie er im Moment einbricht in der Akzeptanz, auch in seinem eigenen Milieu, bei den Medien sowieso, bei den Eliten auch. Aber wie der Rückhalt jetzt schwindet in dieser Dramatik, das kann man unter normalen Verhältnissen eigentlich nicht mehr aufholen. Also wir können Hoffnung haben, dass Trump wirklich abgewählt wird.
Dann kann ich die Frage ja anders formuliert gleich weitergeben nach New York zu Christiane Meyer. Gibt es Anzeichen dafür, dass Trump die Wahl verloren gegeben hat? Gibt es solche Anzeichen?
Also man hört, er habe darüber schon mal nachgedacht. Er hat irgendwann mal öffentlich vor einigen Tagen gesagt, ja, wenn ich verliere, dann mache ich eben was anderes. Aber das darf man schon getrost als Scherz auffassen. Das glaubt er natürlich nicht. Aber natürlich muss er auch sehen, wie die Zahlen aussehen. Und die sehen wirklich nicht gut aus für ihn. Und im Augenblick neben den Themen, die er nicht bewältigt und wo er als Krisenmanager total versagt hat, ist er halt auch selber sein größter Feind. Weil er durch das, was jetzt auch ans Tageslicht kommt, wie er beispielsweise andere Staatschefs beschimpft, wie er mit ihnen umgeht, am Telefon, eine Riesengeschichte heute in der New York Times und auch bei CNN. All diese Verhaltensweisen, derer sind viele Amerikaner dann doch überdrüssig inzwischen. Und das schadet ihm genauso wie seine Unfähigkeit, seine Boshaftigkeit und seine Lügen.
Tatsache ist, dass Donald Trump nach wie vor US-Präsident ist und damit ist er auch Befehlshaber, der Oberbefehlshaber der US Army. Nochmal zum Thema Truppenabzug. Es heißt ja immer, bellende Hunde beißen nicht. Gilt das auch für diesen Truppenabzug? Meint Trump das wirklich ernst?
Ich glaube schon, dass er das ernst meint. Ich meine, amerikanische Präsidenten haben lange gewarnt, dass Deutschland muss mehr für seine eigene Verteidigung, sonst gibt es Konsequenzen. Obama hat das Gleiche gesagt, aber nicht so laut. Das ist nichts Neues, aber dass Trump diesen Schritt gemacht hat, ist schon erstaunlich. Vor allem ohne die deutsche Regierung zu warnen, ohne NATO zu informieren, das ist schon ungewöhnlich. Und es gibt Berichte jetzt, dass der Kongress das überhaupt nicht erlaubt. Der Kongress musste das zustimmen, um das zu bezahlen. Trump kann das befehlen, aber wenn es kein Geld vom Kongress gibt, dann passiert das nicht. Und ich glaube, das stimmt. Das wird bis zum November hinausgezögert, bis was passiert und mal sehen, ob das wirklich stattfindet oder nicht. Aber ich finde die Reaktion übrigens in Deutschland ganz gut, dass die Deutschen ganz cool und gelassen geblieben. Merkel hat, so gut wie ich weiß, gar nichts geäußert und mal gucken, was daraus passiert.
Offiziell haben Sie ja noch gar nichts gehört. Jetzt gibt es ja massiven Widerstand auch unter republikanischen Senatoren und Abgeordneten im Repräsentantenhaus, die das nicht gut finden. Jetzt soll da ja sogar gesetzlich dagegen vorgegangen werden, dass der Verteidigungshaushalt nur dann verabschiedet wird, wenn es ein Vorschaltgesetz gibt, in dem dann drinsteht, da muss mit den Verbündeten vorher gesprochen werden, das muss auch die nationale Sicherheit der USA gefährden, sonst stimmen wir dem nicht zu. Hat er sich möglicherweise da bei dem Thema Truppenabzug zu weit vorgewagt, auch in der eigenen Partei?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es gibt Republikaner wie zum Beispiel Liz Cheney. Sie ist die drittmächtigste Frau in der republikanischen oder Person in der republikanischen Partei im House of Representatives. Und sie war dagegen. Viele Abgeordnete haben sich geäußert dagegen. Aber wichtig ist es nicht nur die Entscheidungsträger in Washington, aber auch, ich finde, auch das Publikum, die Bevölkerung. Wir haben eine Umfrage German Marshall Fund, Transatlantic Trends, das zeigt, dass mehr als 40% der Amerikaner sehen den Wert von NATO. Und Truppen in Deutschland sind nicht gut nur für Deutschland, aber es ist gut für die Allianz, die transatlantische Allianz, und hilft Amerika natürlich auch in Fragen von
Sicherheit. Zumal ja hier viele Einsatzzentralen sind für die ganzen Aktivitäten, bisher zumindest im Mittleren Osten. Wolfram Weimer, Donald Trump stammt ja, also die Vorfahren stammen ja aus Deutschland. Ich glaube, die Großeltern sind in die USA ausgewandert. Haben Sie eine Idee, was Trump so sehr an dem Land seiner Vorväter und Vormütter stören könnte?
Gut, es gibt einen Punkt, der ist eben angesprochen worden. Deutschland leistet wirklich nicht das, was es versprochen hat. Und das über eine sehr lange Zeit. Das ist ein legitimer Punkt der Kritik. Das müssen wir uns in Deutschland auch selber in unserem politischen Prozess einarbeiten lassen. Aber im Grunde genommen ist alles, was er tut, jetzt seit Jahresbeginn nur vor dem Hintergrund des Wahlkampfes zu sehen. Er glaubt, dass er, indem er außenpolitisch den harten Mann markiert, innenpolitisch im Wahlkampf etwas mobilisiert. Deswegen darf man diese Dinge auch nicht so ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass der Truppenabzug kommt. Es ist Teil des amerikanischen Spektakels. Nur diese Mechanik, die Donald Trump häufiger benutzt, dann über Außenpolitik Stärke zu demonstrieren, um Innenpolitik zu mobilisieren, die wird ihm im Moment nicht mehr wirklich helfen. Für uns ist es tragisch, weil wir Amerika brauchen, weil wir diese Allianz als unseren natürlichen politischen Wohnraum betrachten und einander auch zugetan sind. Und das in einem Moment, wo China aufsteigt, die Weltmachtansprüche aggressiv forciert, die Menschenrechte bricht, dass ausgerechnet dann Europa und Deutschland von den USA sich so entfremdet hat wie in dieser Ära Trump, das ist ein bitterer Prozess. Und deswegen ist ja auch in Europa im Grunde genommen durchgängig über alle Parteien und alle Länder hinweg der Wunsch vorhanden, möge diese Zeit von Donald Trump nun jetzt zu Ende gehen.
Christiane Meyer, gilt das auch für die politischen Freunde Trumps in den USA, dass er für vordergründige, eigennützige Ziele gerade die Beziehungen zu Europa so aufs Spiel gesetzt hat, gerade unter dem Aspekt, was jetzt Wolfram Weimer gerade sagte, mit der Konkurrenz zu Russland, zu China, zu neuen Problemen, die in der Welt, in der globalen Welt auftauchen, dass er da zu sehr oder zu wenig auf die bewährten transatlantischen Beziehungen gesetzt hat.
Ja, diese Feindseligkeit ist gewissermaßen ja auch unerklärlich. Man weiß gar nicht genau, woher die kommt und die erstreckt sich auf viele Alliierte. Das genau ist hier ein großes Thema. Warum ist er freundlich zu Putin, zu China, zu Saudi-Arabien, aber gleichzeitig feindselig, auch bis zur persönlichen Feindseligkeit gegenüber Staatschefs aus Ländern, mit denen er eigentlich alliiert sein sollte? Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch für viele Republikaner ein Problem. Solche, die nämlich transatlantisch ausgerichtet sind, die gibt es ja. Und die gibt es auch immer noch, auch wenn von denen wenig zu hören war in letzter Zeit. Aber ich würde auch gerne noch mal darauf hinweisen, dass Trump und das System Trump eben nicht Amerika sind. Ich mache das immer, weil ich finde, man verallgemeinert so schnell und übersieht dabei, welche filigranen Strukturen es doch gibt und wie klar eigentlich innerhalb der Bevölkerung die Zuwendung und Zuneigung zu den Partnern, zu den alliierten Partnern ist. Und viele setzen darauf, dass das möglicherweise dann mit einer neuen Administration wiederbelebt werden kann.
Schauen wir uns diese filigranen Strukturen noch genauer an. In den USA jetzt im Vorfeld des Wahlkampfs, in ziemlich genau 4 Monaten, findet die Wahl statt. Frau David-Wilp, was macht das eigentlich im Moment, dieser Zickzackkurs, dieses Hakenschlagen, dieses manchmal sozusagen über die eigenen Argumente stürzen, weil man sich ständig verheddert und ständig widerspricht, zum Beispiel mit der Anhängerschaft von Donald Trump? Da hatte man ja bestimmte Vorstellungen, das sind vor allen Dingen Männer, weiß, Wohnort Mittelwesten, Evangelikale sind dabei, Konservative in dem sogenannten Rust Belt, also in dem alten Industrierevier, da hat er auch sehr viele Anhänger. Was macht das mit denen, wenn die ihren Präsidenten so sehen auf dem Bildschirm? Stehen die da trotzdem noch zu ihm? Ist denen das egal?
Ich glaube, Trump hatte natürlich den Vorteil, dass die Wirtschaft so stark war vor der Pandemie. Aber jetzt ist alles anderes und 40 Millionen Personen in den USA haben sich für Arbeitslosengeld gemeldet. Und ich denke, ja, es ist wie in Tennis, wo es gibt so diese Art Unforced Errors. Er macht viele Fehler, aber er hat Probleme jetzt, weil diese sogenannten Swing States, was sie genannt haben, der Vizepräsident Biden liegt vorne. Und wenn er, und wie Frau Meyer gesagt hat, es gibt diese steigende Infektionenzahl in Staaten wie Florida, in Texas, in Arizona. Und wenn er da nicht erfolgreich ist, es wird sehr schwierig, 270 Wahlmänner zu kriegen am 3. November für Präsident Trump.
War das ein Fehler, gerade in diesen Staaten, die von republikanischen Gouverneuren regiert werden? Also, die sind jetzt schon genannt worden: Florida, Texas, Arizona. Da Druck auszuüben auf die Gouverneure, diesen Lockdown zurückzunehmen, die Lockerungen wieder stark einzuführen. Es ist ja aufgefallen, dass in diesen Staaten vor den Gouverneurspalästen auch zum Teil, also vor allen Dingen demokratisch regierten Staaten, von Bewaffneten demonstriert worden ist, die da Druck ausgeübt haben. Jetzt wurde dieser Druck ausgeübt, die Lockerungen kamen. Jetzt sind es genau die Staaten, Christiane Meyer hat es gesagt, Florida, Texas, Arizona, wo die Corona-Neuinfektionen durch die Decke gehen. Hat er da die Situation Donald Trump falsch eingeschätzt?
Ja, der hat gehofft, dass es wieder schnell ganz normal sein würde. Der Wunsch nach Normalität war ganz groß bei Trump, wie auch in Deutschland. Manche Bundesländer wollten auch ganz schnell wieder alles aufmachen. Ja, das ging natürlich in die Hose. Im Nachhinein kann man sagen, natürlich war es ein Fehler in Florida und Texas und Arizona, das so schnell wieder aufzumachen. Aber Sie haben die Wirtschaft erwähnt vorher. Die Wirtschaft ist immer noch eine Stärke für Trump. Und falls die Wirtschaft wieder im Vordergrund im Wahlkampf rückt in September, Oktober, diese Umfragen können auch ganz schnell ändern. Ich finde es erstaunlich, dass wenn die Wirtschaft das Hauptthema wird in November, dann hat Trump auch beste Chancen zu gewinnen. Und natürlich, die Umfragen schauen jetzt schlecht aus, aber vergessen wir nicht in den Februar. In Februar war Trump überall vorne in den Umfragen. Die Demokraten waren beschäftigt mit den Amtsenthebungsverfahren, was in die Hosen ging. Biden hat fast verloren gegen Bernie Sanders. Hat halt ganz anders ausgeschaut, die Welt, vor 4 Monaten. Und wir haben noch 4 Monate bis zum Wahlkampf. Mhm. Und vergessen sollen wir nicht, dass Hillary Clinton vor 4 Jahren auch weit vorne war zu der Zeit.
Das stimmt. Sie haben völlig recht. Ich meine, 4 Monate ist eine politische Ewigkeit, wenn es geht um Wahlkampf. Und es kann sich drehen, aber es wird sehr schwierig, diese Wirtschaft wieder heile zu bringen in 4 Monaten. Und wichtig ist auch sein Basis. Er ist jetzt unter diesem magischen 40%. Mhm. Er ist auf so 36% Beliebtheit. Und er verliert Wähler in dieser Lagern wie alte Leute, Frauen ohne Uni-Abschluss zum Beispiel und auch Evangelicals. Und dann ist das, sieht schwarz aus für Präsident Trump. Aber es kann natürlich, man mag keine Prognose.
Wolfram Weimer ist sich ja schon einigermaßen sicher, dass er das nicht ein zweites Mal schafft. Könnte das Weimer auch daran liegen, dass die Parolen, die er vor 4 Jahren benutzt hat und die ihn letztendlich auch ins Weiße Haus gebracht haben, dass er hier gegen das Establishment, das korrupte, ignorante Establishment in Washington vorgegangen ist, mit den spalterischen Sprüchen, die er auch damals schon losgelassen hat, dass das nicht mehr so verfängt, dass sich diese Parolen abgenutzt haben?
Genauso ist dieser revolutionäre Impetus, dass es eine konservative Revolution gibt, um die Dinge zu verändern, den kann man aus dem Amt nicht mehr führen. Und das ist auch ein Dilemma, das merkt man an ihm, diese ruppige Kommunikation, das disruptive Sozialverhalten, das passt nicht zu einem Amtsinhaber. Und das macht ihn kommunikativ im Moment in eine ganz merkwürdige Situation bringt. Im Trump-Wahlkampflager gibt es eine letzte Hoffnung und das sind die großen Debatten. Weil man weiß, Joe Biden ist ein schwacher Redner, ist ein schwacher Debattenredner, er ist fahrig, er vergisst manchmal etwas. Und die ganze Kampagne vom Sleepy Joe, die war sehr früh, sehr klar positioniert und die ist auch gefährlich, weil Joe Biden wirklich auch Alterserscheinungen zeigt. Die Hoffnung in der Trump-Kampagne ist, dass man bei diesen Duellen ihn stellt und auf einmal diese Kampfeslust und dieses rhetorische bei Trump auf einmal auffunkeln spürt und er dann mit einem Last-Minute-Swing praktisch wie damals auch gegen Hillary Clinton noch einmal gewinnen kann. Ich glaube nur, dass das nicht mehr verfängt, weil er in seiner Kernwählerschaft ein Stück Integrität verloren hat. Man muss wissen, diese Corona-Pandemie trifft in der Kernwählerschaft von Donald Trump viel mehr als in der von Biden, weil die älter ist. Und wir wissen aus neueren Analysen, bei älteren Amerikanerinnen, die beim letzten Mal Trump gewählt haben, hat er verloren, und zwar charakterlich verloren. Er hat die Integrität verloren und die kann man auch nicht mehr zurückgewinnen, wenn man gute Duelle ausficht.
Jetzt Joe Biden ist jetzt ja der Name auch schon gefallen, mit 77 Jahren ja noch älter als Donald Trump. Man muss auch noch Christiane Meyer ja dazu sagen, wir haben diese landesweiten Umfragen, 50-36% zurzeit für Biden. Die bringen aber relativ wenig, weil das US-Wahlrecht ja ganz anders aufgestellt ist. In Deutschland, jeder Bundestag hat sein eigenes Wahlrecht. Da genügt es ja eigentlich selbst mit weniger Stimmen als der Konkurrent, nur die entscheidenden Swing States zu gewinnen. Das sind Pennsylvania, Wisconsin, möglicherweise North Carolina, Ohio, Florida war ja auch immer ein Staat. Das sind ja, ist der Rückstand von Trump ja, glaube ich, gar nicht so groß. Wird das hier zu wenig beachtet, dass möglicherweise da auf den letzten Metern sich doch noch was tun kann? Gerade wenn es auch so ist, dass Joe Biden in der direkten Auseinandersetzung mit Donald Trump möglicherweise keine so gute Figur macht.
Ja, wenn man die Zahlen vergleicht, Biden gegen Trump, dann ist das natürlich nicht genug. Aber es ist ein Hinweis, ein Indikator. Und hier wird das natürlich auch aufgeschlüsselt, sodass man sehen kann, in welchen Staaten der Vorsprung wie groß ist. Und in den Swing States, in den Staaten, wo tatsächlich viele Wähler beim letzten Mal nicht Hillary Clinton wählen wollten, wohl aber Trump gewählt haben, erstaunlicherweise, obwohl das ja inhaltlich nicht unbedingt sich erschlossen hätte, in diesen Staaten ist es wichtig. Und es geht eben dabei nicht ausschließlich um den Kern seiner Wähler, sondern es geht um genau die Leute, die möglicherweise bereit sind, neu nachzudenken und zu sagen, sie wechseln jetzt die Seite. Und da sieht es eben gar nicht so schlecht aus. Erstmalig gibt es Staaten, bei denen er vorher gar nicht so gut abgeschlossen hat, dass plötzlich Texas interessant geworden ist, Michigan, Florida. Das ist für ihn natürlich wirklich eine schlechte, schlechte Nachricht. Und es geht einerseits um seinen Charakter, ja, würde ich auch unterschreiben. Aber es sind eben diesmal anders als bei der letzten Wahl, neben der Wirtschaft auch diese beiden großen Themen Corona und die Proteste im Spiel. Und das ist etwas, was nicht weggehen wird bis zur Wahl. Und da hat er bislang versagt. Und deshalb könnte man sagen, die Chancen stehen durchaus so, dass es auch in den Swing States zu einem Vorsprung für Joe Biden kommen könnte. Das hat aber auch ganz kurz damit zu tun, dass zum Beispiel bei den Protesten, bei dem Rassismusgespräch, was hier geführt wird in diesem Land, ganz, ganz stark und zum ersten Mal die Weißen hinter den Schwarzen stehen. Das heißt, 70% aller Weißen in diesem Land finden, diese Debatte muss geführt werden. Und Trump hatte darauf überhaupt keine Antwort und hat sie auch immer noch nicht gefunden.
Also wenn man diese Situation jetzt ansieht, Frau David-Wilp, indem man sagt, also alles läuft eigentlich gerade gegen Trump und was im Wahlkampf oder im Wahlkampfjahr ja außerordentlich schlecht ist für den Amtsinhaber. Wenn man sich diese Situation jetzt ansieht, welche Schwächen hat denn Joe Biden, dass er möglicherweise so kurz vor dem Ziel einen Sieg noch vergeigen könnte? Ja. Was sind seine Probleme und was sind die Probleme seiner Partei?
Trotz Präsident Trump und seine Fehler und die Herausforderung. Er ist immer noch er sitzt im Weißen Haus. Er hat eine große Plattform. Er kann mit der amerikanischen Bevölkerung jeden Tag sprechen. Und in dieser Zeit ist leider Vizepräsident Joe Biden in seinem Keller, wo er virtuell nur Meetings macht mit potenziellen Wählern oder Unwählern. Aber sein Problem auch ist mit der Partei, und zwar, weil die Demokratische Partei ist in zwei Lager zurzeit. Es gibt die Progressive und auch die etablierte Demokraten. Und diese Wähler, die vorher für Bernie Sanders gestimmt haben und die auch nicht für Hillary Clinton unbedingt in 2016 gestimmt oder zu Wahlen gegangen sind, es kann sein, dass sie immer noch sauer sind und werden nicht für Joe Biden wählen. Aber ich habe das Gefühl, dass Joe Biden erkennt das, dieses Problem. Und wahrscheinlich diese Entscheidung über seine Vizepräsidentin wird sehr wichtig und wird auch versuchen, diese Demokratische Partei zu einigen.
Das heißt also, wenn jetzt Joe Biden schlau ist, nimmt er als Vertreter des etablierten Flügels der Demokraten eine Vizepräsidentin, eine Frau vom linken Flügel, möglichst noch eine Schwarze. Die Diskussion in Sachen Rassismus hat da ja auch eine Menge in der amerikanischen Diskussion hochgebracht und beeinflusst. Ist das so? Könnte er mit dieser Konstellation tatsächlich Erfolg haben im Wahlkampf?
Ja, theoretisch schon. Und man hat gesehen, die linke Flügel der Demokraten haben gerade große Erfolge gefeiert, gestern in Primaries in New York und so. Die linke Kandidaten haben viele Moderaten weggebugelt da bei den Demokraten. Aber das könnte ein großer Fehler für Biden sein, wenn er einen Fehltritt bei seinem Wahlmarkt für die Vizepräsidenten. Jemand, der vielleicht keine Erfahrung hat oder vor allem mit Bidens Alter, das ist wirklich eine empfindliche Frage, er aussucht. Sucht er jemanden wie Kamala Harris aus Kalifornien, die eigentlich schon Präsidentkandidatin war, oder nimmt er eine ganz unbekannte Congresswoman oder so? Das könnte ein Boomerang sein, das könnte ihn schaden. Aber Biden hat bisher wenig gesagt, wenig gemacht. Und er bleibt, wie gesagt, im Keller und das tut ihm gut momentan. Aber wenn er aus dem Keller kommt, was passiert dann? Das ist die Frage. Er hat diesen Ruf auf Sleepy Joe, er hat einen Ruffehler gemacht. Er hat den demokratischen Wahlkampf, Primary, gar nicht gewinnen können, ohne dass alle anderen Kandidaten auf ihn dann zugelaufen sind. Das war gar keine glänzende Stunde für Joe Biden.
Er musste nichts machen und hat trotzdem Erfolg gehabt, aber irgendwann muss er aktiv in den Wahlkampf eingreifen. Genau. Dann gibt es ja die drei Fernsehdebatten noch.
Eine entscheidende Frage ist auch, ob die Obamas dann
Wahlkampfhelfer für den ehemaligen Vizepräsidenten von Barack Obama. Herr Weimer, was würde denn ein Präsident Joe Biden für uns bedeuten? Wir haben ja schon festgestellt, dass gerade das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht besonders gut intakt ist, nicht rund läuft. Lässt sich da dann Besserung hoffen? Oder wird die US-Außenpolitik gerade in Bezug auch auf Deutschland, auf Europa gar nicht so anders laufen? Vielleicht berechenbarer, aber nicht unbedingt zur Wiederherstellung eines transatlantischen Verhältnisses, wie wir es in den 1960er, 70er, 1980er oder 90er Jahren kannten.
Doch, das wäre natürlich Kulturwandel, es wäre für Europa eine wirklich gute Nachricht, auch für die transatlantischen Beziehungen. Joe Biden ist Atlantiker und er hat große außenpolitische Erfahrung in den atlantischen Beziehungen. Er hat auch ganz gute Beziehungen nach Europa. Und wir können dann die Hoffnung haben, dass diese stabile Verlässlichkeit unter Alliierten, dass es auch ein Cormor gibt bei allen Streitigkeiten, die man in vielen Einzelfällen hat, dass die wieder in geordnete Bahnen gekommen ist. Für uns wäre das in jeder Beziehung eine gute Nachricht. Übrigens auch, weil das Bild Amerikas in der Welt ja unter Trump so sehr gelitten hat, dass wir am Ende auch Schaden nehmen. Wir sind einfach Teil der westlichen Staatengemeinschaft. Und wenn unsere Leitnation derart schlecht regiert wird und derart miserabel vertreten wird, auch charakterlich in der Außendarstellung, dann nimmt unser ganzer Kulturkreis Schaden. Also es wäre rundherum eine gute Nachricht. Das Risiko ist natürlich, dass Biden es verstolpert. Ich glaube nur, diese Wahl ist keine Wahl, die einen neuen Präsidenten wählt, sondern die einen amtierenden abwählt. Es ist eine Abwahl. Und das wird auch mobilisieren, die Wähler, auch schwarze Wähler, zu sagen, diesen Mann wollen wir jetzt aus dem Weißen Haus verjagen.
Christiane Meyer, gilt diese prognostizierte Abwahl weniger, dass jemand gewählt wird, sondern dass jemand abgewählt wird, also eine eher Negativentscheidung des Wählers? Gilt das bei jedem Thema, das im Wahlkampf eine Rolle spielt, bei der Wirtschaft? Da hat ja Donald Trump besonders stark draufgesetzt. Er hat den Handelsüberschuss Deutschlands dämonisiert über 4 Jahre. Er hat versucht, die USA wieder stärker in dem Handelsauseinandersetzung auch mit China aufzustellen. Kann das sein, dass das Thema Wirtschaft ihm vielleicht noch helfen könnte im Wahlkampf? Oder wird der desolate Zustand der Wirtschaft im Moment, bedingt durch Corona, in erster Linie ihm angehängt?
Die Frage ist erstmal, wie wichtig wird das Wirtschaftsthema sein? Also nach Umfragen, die man hier letztens gehört hat, ist den Leuten plötzlich die Wirtschaft zwar immer noch sehr wichtig, aber nicht das wichtigste Thema. Deshalb die große Frage, ob man es daran überhaupt festmachen soll und bemessen soll. Vielen Leuten scheint es auch wichtig zu sein, dass einfach Probleme auf eine rationale Art gelöst werden. Und ich würde in jedem Punkt meinem Vorredner zustimmen, dass es tatsächlich so ist, dass es hier wahrscheinlich um eine Abwahl geht. Es gibt hier sogar Stimmen von Leuten, die sagen, wenn Biden in seinem Keller bleibt und gar nichts sagt bis zur Wahl, dann wäre es das Allerbeste. Dann würde Trump den Rest erledigen. Aber was die Wirtschaft betrifft, herrscht die Sorge vor, natürlich, it's the economy, stupid, natürlich, dass das nochmal hochkommen könnte als Thema. Aber es scheint so überlagert zu sein von den anderen großen Themen, dass es möglicherweise dieses Mal keine große Rolle spielen wird.
Was glauben Sie denn, was Trump sinnvollerweise machen sollte? Ob er es dann macht, ist eine ganz andere Frage. Man behauptet ja immer, er würde dann wild um sich schlagen und am Schluss vielleicht sogar noch die Wahl in Frage stellen. Da gibt es schon Anzeichen, seine Abneigung gegen die Briefwahl, dass er möglicherweise das Ergebnis anfechten wird. Was wäre für ihn am sinnvollsten? Dass er wirklich auf seine Erfolge hinweist, dass er jetzt zum Krisenmanager wird, auch zu etwas, was er bisher nicht gemacht hat, nämlich Präsident aller Amerikaner zu sein, was man von amerikanischen Präsidenten ja eigentlich erwartet. Könnte er sich da auf die letzten Meter noch eine neue Strategie ausdenken?
Erstens, nur zweimal seit dem Zweiten Weltkrieg ist ein Amtsinhaber abgewählt worden. Der Amtsinhaber hat 7 oder 8 Mal gewonnen. Deswegen ist es ganz schwierig in Amerika, den amtierenden Präsidenten abzuwählen. Zweitens, vor 4 Jahren hat Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner reingeholt, mitten im Sommer im Wahlkampf, als es sehr chaotisch aussah. Es lief ganz gut. Ich glaube, Trump, wenn er klug ist, macht er vielleicht solche ähnliche Schritte. Gute Leute in sein Wahlkampfteam holt und aufhört, so viel böse Twitter in der Welt zu sitzen. Das hat er auch schicken. Das hat er auch eine Zeit lang vor 4 Jahren gemacht, auf diese gute Berater wie Kushner hören, die ihn letztes Mal zum Erfolg geführt hat, und auf Patzer von Biden hoffen. Biden ist ein Kandidat, der wirklich viel schlecht machen kann. vor 4 Jahren Hillary Clinton ist gestolpert. Das war in den Medien wochenlang. Einmal war sie ein kleiner Schwächeanfall. Dann diese Comey-Brief kurz vor den Wahl. Solche Dinge, die können immer wieder in Amerika passieren. Der Wahlkampf in den USA ist so viel schmutziger als in Deutschland. Das kann man hier in Deutschland gar nicht vorstellen, wie viel Dreck und wie schmutzig und wie unter der Gürtellinie dieser Wahlkampf geht. Deswegen Prognosen im Juni oder Juli zu machen, ist total töricht. Das würde ich keine Wette machen. Ich würde mein Haus nie im Leben wetten, was passiert im November.
Ja, wir haben ja gesagt, wir sind kein Wettbüro, wir nehmen Wetten an. Die Frage am Schluss kommt auch noch dazu, was die Studiogäste hier einschätzen. Also nochmal das Joe Biden. Was könnte der zum Beispiel in der direkten Auseinandersetzung mit Donald Trump falsch machen? Man hat das auch gesehen, wenn ich mich da richtig erinnere, an die 3 Debatten Hillary Clinton gegen Donald Trump. Da hat er schon allein durch die Körpersprache, wir haben das in einer der Sendungen auch mal analysiert, Hillary Clinton sozusagen unbewusst schlecht aussehen lassen. Mhm. Ist das das Terrain, wo er vielleicht noch am meisten versucht, Punkte zu machen und was ihm auch besser gelingen könnte als Joe Biden?
Joe Biden ist ein anderer Charakter als Hillary Clinton. Und viele Leute in Amerika haben auch Sympathie für ihn, weil er hat auch viele Tragödien in seinem Leben erfahren und er hat seinen Frau verloren, sein Kind und jetzt vor kurzem sein Sohn mit, ich glaube, Gehirnkrebs. Er hat viel Schmerz in seinem Leben gehabt und viele Leute sehen, dass er ist ein normaler Mensch. Und ich denke, ja, er wird vielleicht Fehler machen in der Wahlkampf, aber für Amerika ist es auch jetzt eine Chance, nicht nur Trump weg vom Weißen Haus zu kriegen, aber auch ein Gefühl von Normalität wieder zu haben. Und ich denke, das ist auch jetzt nur eine Interimlösung auch. Joe Biden wird wahrscheinlich, wenn er gewinnt, nur für 4 Jahre da sein. Und dann ist die Frage, und ich stimme ein bisschen anders zu, natürlich werden Europa froh sein, wenn Präsident Joe Biden kommt. Aber ich glaube, sie wissen, Amerika muss viel Vertrauen wieder schaffen mit den Partnern, weil wer weiß, vielleicht wenn Präsident Trump wirklich verliert und sehr deutlich verliert, es kann sein, dass die Republikaner kommen zurück in 22, mindestens im Kongress, und wieder die Mehrheit kriegen, oder 24. Es ist unrechenbar. Unser Land ist nach wie vor polarisiert.
Ist das auch, Christiane Meyer, ein Problem für die Länder außerhalb der USA, die gerade so enge Beziehungen mit den USA haben wie wir, dass sozusagen alle 4 Jahre sich die Windrichtung oder vielleicht auch die politische Stoßrichtung, auch das, was dann an Politik gemacht wird, sich radikal ändern kann, von Obama zu Trump zu Biden und möglicherweise dann ein Nachfolger, der wieder in die Richtung von Trump geht? Ist das dieser Unsicherheitsfaktor über die USA, ist das etwas, was nicht nur das Verhältnis belasten könnte, das transatlantische, sondern was eben auch die Berechenbarkeit der USA global beeinträchtigt?
Auf jeden Fall. Amerika hat ja jetzt auch schon das Problem, dass sein Ansehen weltweit stark geschrumpft ist. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass man Trump nicht mag oder dass seine Amtsführung einem nicht gefällt. Das hängt einfach damit zusammen, wie die USA sich verhalten mit dieser sozusagen mit der Sicht nach innen, also nicht mehr nach außen als jemand, der den anderen Gutes will, aufzutreten. Das ist ein ganz großes Thema hier. Und deshalb ist es natürlich schwierig, wenn es alle 4 Jahre wechselt. Aber es gab früher ja immer auf der Arbeitsebene, sozusagen auf der transatlantischen Ebene, ein tiefes Vertrauen ineinander. Und das ist in der Tat erschüttert. Und ob das so schnell wieder hergestellt werden kann, da habe ich auch meine Zweifel. Aber ich denke, dass jemand wie Joe Biden, der halt über nicht nur viele Kontakte verfügt, sondern auch über viele Sympathien möglicherweise etwas herstellen kann, wonach es in diesem Land meiner Ansicht nach jedenfalls trotz der Polarisierung eine große Sehnsucht gibt, nämlich so eine Art Versöhnung oder aufeinander zugehen, was sich dann ja auch auswirken würde international. Wenn man das Gefühl hat, dieses Land ist nicht mehr komplett und total ganz, ganz tief polarisiert und gestört, sondern findet wieder einen gemeinsamen Nenner irgendwo. Wenn das gelingen würde, hätte das auch Auswirkungen nach außen.
Wolfram Weimer, jetzt wissen wir nicht genau, ob es den Wechsel im Weißen Haus geben wird im November. Auf jeden Fall gibt es im nächsten Herbst 2021 einen Wechsel in Berlin. Möglicherweise sehr es wird sehr stark durchgewechselt, möglicherweise eine neue Konstellation, in jedem Fall einen neuen Regierungschef, der dann auf eine Situation in den USA trifft, den man sich gegenseitig gar nicht kennt. Ist das gerade auch dieser Neuanfang, zumindest in Deutschland und möglicherweise auch noch in Washington, ein Problem, schnell wieder dieses transatlantische Verhältnis auf eine gute Strecke zu setzen?
Also die transatlantischen Verhältnisse sind aus der ersten Reihe ganz stabil und dicht. Ich glaube, die lassen sich schnell reaktivieren. Wir werden in Deutschland sehr wahrscheinlich eine schwarz-grüne Regierung bekommen nach der nächsten Bundestagswahl. Und wer immer dann Kanzler und Außenminister ist, wird sich mit einer Administration Biden, glaube ich, ganz auskömmlich arrangieren können. Ich wollte noch auf zwei Dinge hinweisen, die einen Hoffnung machen können, warum Biden es am Ende wirklich schaffen könnte. Die sind meines Erachtens wichtiger als die Umfragen. Das eine sind die Spendeneinnahmen. Er legt im Moment dramatisch zu im Spendeneinsammeln, hat jetzt Donald Trump zum ersten Mal überholt. Die Obamas haben für ihn ein Abendessen gegeben. Da kam bei einem Abendessen mehr als 10 Millionen raus. Und das Zweite, das sind Wetten. Die Wettbüros in Amerika sind für mich der sicherere Indikator als die Umfragen, weil Amerikaner dort wirklich ihr Geld darauf setzen, was sie glauben, wer am Ende gewinnt, auch jenseits der Swing State Frage. Und da liegt Biden noch viel weiter vorne als in den Umfragen. Den letzten Trumpf, den Trump ziehen wird, das ist ein böser Trumpf, er wird Joe Biden als einen dementen Mann brandmarken wollen. Und das ist das, was vorhin schon angesprochen wurde. Es wird schmutzig auf der Zielgerade, aber ich hoffe, dass Trump damit nicht durchkommt.
Gut, jetzt ist Trump ja mit 73 Jahren auch kein Jungbrunnen mehr. Nochmal zu Donald Trump und dem, was er jetzt zu der Wahl gesagt hat. Wir haben es auch schon angesprochen. Halten Sie es für möglich, dass er das Wahlergebnis, vor allem wenn er knapp verlieren würde, möglicherweise anzweifelt? Und was könnte das für Konsequenzen haben? Oder ist das nur eine leere Drohung?
Es gibt Spekulationen darüber, ob er die Wahl verlegen wird, ob er jetzt aussteigen wird oder ob er die Ergebnisse nicht anerkennen wird. Und ich glaube, mit diesen Spekulationen und wenn er sagt, Umfrage oder Wahlbriefe sind, kann man sehr schnell verfälschen, er liegt so eine Art Grundstein, um für ihn sicher zu sein, dass er kann dann Verschwörungstheorie verbreiten. Und auch wenn er verliert, dann geht er vielleicht wird er sein Medien-Empire dann jetzt gründen und kann immer noch dann große Stimme in der Bevölkerung sein.
Da gab es ja schon Auseinandersetzungen bei der Wahl 2000 zwischen George W. Bush und Al Gore. Da ging es ja um wenige Stimmen, ich glaube in Florida. Und da war ja die Frage, ob die Wahlkarten da richtig gestanzt waren an der richtigen Stelle. Da macht man offenbar keine Kreuze, sondern Stanzen. Das war ja nicht unumstritten, das war ja eine Gerichtsentscheidung am Ende. Dieser Hinweis, dass man offensichtlich ja Wahlen anfechten kann, was glauben Sie, wird er das machen, wird er das probieren, wenn er knapp unterliegt?
Er hat gerade in einem Fox News Interview vor ein paar Tagen gesagt, nein, er wird das akzeptieren. Wenn er verliert, verliert er, macht er eben was anderes. Keine Ahnung. Die größere Gefahr ist, dass die Brieffehler werden angefechtet und solche Dinge. Und dass diese Kampagnen mancher Bundesstaaten, Wähler zu diskreditieren, dass die keinen Führerschein haben, dass die hier nicht wählen können, das gibt es seit langem. Ex-Gefangene Leute dürfen auch nicht wählen. Das sind 10 Millionen Ex-Gefangene in Amerika, die dürfen nicht wählen. Das ist sehr kontrovers, aber das ist mehr in Bundesstaaten ein Problem. Na, hoffentlich wird es keine Anfechtung des Wahlergebnisses geben. Und wenn es nicht knapp ist, kann ich mir kaum vorstellen. Aber er hat schon gesagt, er würde es akzeptieren. Kann man nur hoffen, dass es so wirklich ist.
Ist denn das, was er ja sehr stark nutzt, die ganze Präsidentschaft auch schon vorher, nämlich zu twittern und zu posten auf Twitter und auf Facebook. Ist das eine Waffe, mit der er richtig viel erreichen kann? Oder wird er überschätzt? Oder wird diese Macht überschätzt?
Er glaubt, das hilft ihm. Er erreicht seinen Anhänger damit. Die Leute lieben das. Manche Leute lieben das. Er hat Millionen von Followers, viel mehr als die Bundeskanzler, die gar nicht twittert, glaube ich. Aber er erreicht, er geht um die Medien herum. Das ist eine neue Art. Viele Leute haben gesagt, er soll aufhören. Er hat das weitergemacht. Das hat ihn nicht geschadet. Vergessen wir nicht, im Februar hat es ausgeschaut, dass Trump leicht wieder gewählt werden. Also, was er gemacht hat, war nicht alles falsch. Und ich finde es ein Fehler hier zu sitzen im Juni und so zu tun, als ob Biden schon der nächste Präsident ist. So viel kann passieren.
Und gut, wir entscheiden das ja nicht jetzt, ja. Die 5-4, wer Präsident wird. Und wir versuchen ja anhand der Fakten im Moment argumentativ ein Szenario zu entwickeln. Natürlich, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, kann das ja auch ganz anders ausgehen. Twitter, Facebook, kann sein, dass er da auch die Schrauben mal überdreht.
Ja, Facebook hat schon gesagt, sie werden auch jetzt Twitter folgen und auch ein bisschen mehr hart gegen falsche Meldungen oder falsche politische Werbungen angehen. So, natürlich, er kann es kann auch so ein Backlash geben auf alle Fälle. Aber ich denke, wichtig ist auch, dass es gibt diese neuen Nachrichten und Eric hat recht, es ist nur Juni, aber über diese Kopfgeld von Russland an die Taliban für US-Soldaten, wenn das stimmt, das wird ein schwerer Schlag für Präsident Trump sein auch, weil natürlich Familien aus dem Militär, Milieus sind normalerweise sehr konservativ, aber das ist fast schlechter als alle diese Amtsenthebungen wegen Geldwascherei in Ukraine. Ich finde, das hier ist sehr ernsthaft, wenn das stimmt.
Jetzt muss man noch mal, was das angeht, es ist die Behauptung, steht im Raum, dass Russland Taliban-Kämpfer in Afghanistan Geld angeboten hat, wenn sie gezielt US-Soldaten oder westliche Soldaten, also möglicherweise auch Bundeswehr-Soldaten, töten. Es gibt ja da zwei Fragen zu beantworten. Erstens, was wusste der Sicherheitsberater, was wusste Präsident Trump selbst? Angeblich ist er schon schriftlich informiert worden, das hat ihn aber angeblich nicht erreicht. Auf der anderen Seite, kann das überhaupt stimmen? Die US-Administration, Christiane Meyer, stellt das ja nicht in Frage, dass es so etwas gegeben haben könnte. Die Frage ist nur, was wusste der Präsident? Wie ist es da der neueste Stand? Gibt es da schon Anzeichen oder ist das alles noch im Bereich der Kaffeesatzleserei, der Spekulationen, der Vermutungen? Denn das wäre ja wirklich ein Ding, wenn Trump gewusst hätte, dass Russland solche Angebote macht und geschwiegen hätte.
Wahrscheinlich stimmt das beides. Er ist informiert worden und hat nichts gewusst. Weil die Informationen, die er bekommt, in diesem Fall war es der CIA, der die Informationen angeblich weitergegeben hat, bekommt er manchmal in schriftlicher Form, manchmal auch nicht. Aber das, was er in schriftlicher Form bekommt, so wird es hier berichtet zumindest, das liest er eben oft nicht. Das kann also gut sein, dass am Ende beide recht haben. Er hat tatsächlich nichts gewusst, weil er einfach nicht liest, was ihm vorgelegt wird. Und auf der anderen Seite ist er informiert worden offiziell, sodass der schwarze Peter nicht beim CIA oder im anderen Geheimdienst liegt. Bislang hat noch niemand das wirklich bestritten, dass es dieses Kopfgeld und die Informationen darüber gegeben haben soll. Das ist natürlich etwas, was wir nicht verifizieren können. Aber worüber jetzt die Demokraten Aufklärung verlangen, weil sie sagen, wenn es das wirklich gegeben hat oder gibt und der Präsident hat es gewusst oder sein Sicherheitsberater und es ist nichts unternommen worden, dann ist das wirklich ein Riesending. Und das Militär ist ohnehin nicht vollständig auf seiner Seite. Es ging ja sogar so weit, dass hinter den Kulissen gesagt wurde, wenn er die Wahl, wenn er aus dem Weißen Haus nicht rausgehen will, dann wird er eben entfernt. Also da kann man, glaube ich, ganz entspannt sein. Aber das ist tatsächlich etwas, was wirklich zutiefst gegen alle patriotischen Instinkte verstößt. Und wenn sich, da würde ich auch so Adolf Wilb recht geben, wenn sich das erweist als etwas, was stimmt, dann hat er wirklich ein Problem.
Was die Verletzung patriotischer Gefühle angeht, Wolfram Weimer, gibt es ja noch eine andere Behauptung, die sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton in einem neuen Buch veröffentlicht hat. Er hätte Chinas Staatspräsident Xi gebeten, ihm quasi im Wahlkampf zu helfen. Es ging da, glaube ich, um den Kauf von landwirtschaftlichen Produkten, vor allen Dingen in den States, in denen Donald Trump besonders gut dasteht, beziehungsweise in den Swing States. Was ist von so einer Veröffentlichung zu halten? Was ist von der Person John Bolton ehemals enger Mitarbeiter zu halten? Was ist überhaupt davon zu halten, dass an einem Land solche Veröffentlichungen stattfinden, auch mit solchen Stoßrichtungen, die möglicherweise ja den Präsidenten ein weiteres Mal richtig in Misskredit bringen? Denn damit hätte er ja mit einem ausländischen, dazu auch noch nicht besonders befreundeten Staatschef gekungelt.
Das sind Indizien stürzende Gebäudes. Bolton hat einen Pfeil der Macht von Donald Trump und jetzt eben auf dieses Buch platziert, ist natürlich Donald Trump schädlich. Ich glaube auch nicht, dass diese ganzen außenpolitischen Fragen, weil die spielten ja in der Legislatur insgesamt eine große Rolle, bis hin zum Amtsenthebungsverfahren, dass die verfangen, um Donald Trump zu schwächen oder am Ende wahlentscheidend zu sein. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Zumal Donald Trump ja nie die Strategie vertreten hat, bei der Mehrheit oder bei der Elite oder im Argument überzeugend rüberzukommen, sondern er wollte immer nur sein Milieu mobilisieren. Er wollte polarisieren und wollte sein Lager mobilisieren. Und das hat er jetzt ja auch nochmal versucht nach den Unruhen. Da hat er im Grunde genommen eine Kopie des Nixon-Wahlkampfs von 68 gewagt, indem er einen Law-and-Order-Reflex ausgepackt hat. Und man hat gemerkt, es verfängt nicht. Ja. Und es verfängt deswegen nicht, weil sein Kernversprechen war Make America Great Again. Und America ist halt heute nicht größer oder stärker, auch im Selbstgefühl der Nation, als es vor 4 Jahren war. Insofern hat er sein Versprechen nicht erfüllen können im emotionalen Kern. Und das ist viel wichtiger als diese außenpolitischen Verwicklungen und was er nun da mit China oder mit Russland gerade wieder Krummes gemacht hat. Übrigens, ich glaube, Bolton jedes Wort, was er schreibt.
Gut, das werden wir jetzt am Ende der Sendung in den nächsten Wochen natürlich noch genauer beobachten, wie das weitergeht und gerade was diese Emotionalität in den USA mit den Versprechungen angeht. Ich bedanke mich bei Christiane Meyer aus New York, Wolfram Weimer aus München, bei Suda David Wilp und bei Erik Hirschborn. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Milliarden gegen die Krise, reicht das? Es geht ums Konjunkturpaket wegen Corona. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Stefan Kulle, Themen unter anderem die Landespressekonferenzen zur aktuellen politischen Lage in der Corona-Krise und eine Pressekonferenz zur Unterzeichnung des sogenannten Schienenpakts. Bleiben Sie bei uns.